Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Ganztagsausbau steht eigentlich schon ganz schön lange auf der Hausaufgabenliste der Bildungspolitik. Aber Bund und Länder und die Kommunen neigen ja zum Prokrastinieren, wenn es darum geht, Geld locker zu machen. In einer neuen Veröffentlichung rechnen Ökonomen für die Bertelsmann Stiftung vor, welche positiven wirtschaftlichen Effekte mehr Ganztag in Deutschland haben könnte. Weil mehr Ganztag bedeutet ja auch mehr Möglichkeit für Eltern arbeiten zu gehen. Wir sprechen darüber in dieser Sendung. Außerdem schauen wir in dieser Sendung nach Albanien und auf die Folgen der großen Studierendenproteste. Teste im Land. Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Immerhin, der Ausbau des Ganztags steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und zwar als geplanter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025. Aber man weiß das ja noch aus dem Rechtsanspruch auf eine U3-Betreuung. Anspruch und Wirklichkeit sind ja nicht das Gleiche. Denn der Anspruch, der bedeutet ja nicht, dass dann auch die Kapazitäten da sind. Dass Ganztag pädagogisch sinnvoll ist, darüber herrscht unter Bildungsforschern weitestgehend Einigkeit. Die Bertelsmann Stiftung hat jetzt mal ausrechnen lassen, welche ökonomischen Effekte zu erwarten sind. Mischa Dallmann hat sich die Zahlen angeschaut.
Die Plus-Schule in Bielefeld. 250 Kinder gehen hier zur Grundschule. Etwa 150 von ihnen bleiben als OGS-Kinder den ganzen Tag. Und es könnten noch mehr sein, erzählt Schulleiterin Katja Nolting.
Wir haben eine Warteliste von circa 30, um die 30 plus minus. Im Moment ist unser Kriterium, Kinder aufzunehmen, das Kriterium einer Arbeitsbescheinigung, damit wir erstmal den Leuten den Platz zusichern, die sonst vielleicht als alleinerziehende Mutter ihren Arbeitsplatz aufgeben müssten. Und das wollen wir natürlich nicht.
Um dem Abhilfe zu schaffen, hat die Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in ihrem Koalitionsvertrag versprochen. Für ihre Studie haben die Forscher mit einem Modell gearbeitet. Das setzt voraus, dass der Bund diese Legislaturperiode und in der kommenden jeweils 2 Milliarden Euro in den OGS-Ausbau steckt. Damit könnten dann rund 1 Million neue Ganztagsplätze an Grundschulen geschaffen werden. Und das hätte unter anderem Auswirkungen auf die Arbeitskraft der Eltern. Zusätzlich profitiert die Staatskasse. Mehr Menschen in Vollzeitarbeit bedeuten steigende Steuereinnahmen und sinkende Sozialausgaben. Laut der Studienmacher würden sich durch diese Mehreinnahmen die Kosten nach 17 Jahren amortisieren. Die Bielefelder Schulleiterin Katja Nolting findet diese Aussichten in der Theorie erfreulich. Doch in der Praxis sei es allein mit mehr Personal nicht getan. Es fehle vor allem an Räumlichkeiten. Schon jetzt platzt die kleine Mensa ihrer Grundschule aus allen Nähten.
Man kann auch nicht 100 Kinder in so einen Raum packen. Also das ginge gar nicht. Und es ist ja auch einfach eine Lautstärke, die nicht ertragbar ist, wenn wir mit 100 Leuten da in einem Raum sitzen. Also die baulichen Voraussetzungen müssten geschaffen werden. Dann kann man OGS erweitern. Und inwiefern das mit Geld, also mit dieser Summe machbar ist an so vielen Schulen, das weiß ich nicht.
Ein politisches Mammutprojekt nennt die Bertelsmann Stiftung den OGS-Ausbau. Wichtig sei es vor allem zu klären, wer später welche Kosten trägt und auch von den Erträgen profitiert.
Soweit erste Informationen von Mischa Dallmann über die aktuelle Veröffentlichung der Bertelsmann Stiftung zum Thema Ganztagsausbau in Deutschland. Und mitgehört hat Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung. Und mit ihm will ich jetzt über den Ganztag sprechen. Herr Zorn, hallo, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Schulz.
Herr Zorn, also dass mehr Ganztag in Deutschland dazu führt, dass Eltern mehr arbeiten können, das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so überraschend. Warum brauchen wir trotzdem jetzt diese Studie, die uns das nochmal vorrechnet?
Wir wollen der Bundesregierung Mut machen, das angekündigte Versprechen, auf einen Ganztagsplatz für Grundschüler einzuführen, jetzt auch wirklich anzugehen. Die Legislatur ist schon zur Hälfte um und bisher haben wir noch nicht gesehen, dass da irgendwelche konkreten Schritte in diese Richtung unternommen worden sind.
Was fordern Sie konkret?
Wir fordern, dass Bund, Länder und Kommunen sich jetzt zusammen an einen Tisch setzen und einen klaren Fahrplan dafür entwickeln, wie dieser Rechtsanspruch so wie angekündigt bis 2025 im Sozialgesetzbuch verankert werden kann. Da kommt es jetzt vor allem auf 3 Dinge an. Wir brauchen ein pädagogisches Konzept. Wir brauchen einen Plan, um sicherzustellen, dass dann auch genügend Fachkräfte bereitstehen. Und wir müssen über Finanzierungsfragen sprechen.
Ja, fangen wir doch mal mit den Finanzierungsfragen an. Wie viel Geld muss der Bund locker machen? Und wie viel Geld müssen Kommunen und die Länder locker machen?
Das ist die entscheidende Frage. Wir haben in der Modellrechnung ja zunächst darauf abgehoben, was der Bund selber versprochen hat im Koalitionsvertrag, nämlich 2 Milliarden Euro an investiven Mitteln bereitzustellen. Die darf er jetzt auch bereitstellen nach der Grundgesetzänderung im Zuge des Digitalpakts. In der Studie haben wir gesagt, wir gehen davon aus, dass das auf jeden Fall nicht reichen wird und man in der nächsten Legislatur nochmal das Gleiche oben drauflegen muss. Also insgesamt 4 Milliarden Euro seitens des Bundes. Damit können erstmal nur räumliche Kapazitäten geschaffen werden durch die Kommunen. Dazu kommen auf jeden Fall noch vor allem die Kosten für das laufende pädagogische Personal.
Ja, genau, das pädagogische Personal muss natürlich auch irgendwo herkommen. Das wächst ja nicht auf Bäumen. Haben wir genug Fachkräfte? Und wenn nein, wovon ich ausgehe, wo kommen die her?
Also zunächst mal ist es so, dass die Kommunen derzeit dem Rechtsanspruch nicht positiv gegenüberstehen, weil die Frage ungeklärt ist bislang, was mit diesen laufenden Personalkosten passiert. Ja, schon jetzt sehen viele Kommunen, dass ihre Haushalte gerade angesichts der steigenden Aufgaben im Bildungsbereich geradezu explodieren. Und hier ist natürlich ein berechtigtes Interesse zu wissen, wer bezahlt die Zeche. Ja, wenn der Bund diesen Ganztagsrechtsanspruch einführt, ist es nur fair zu fragen, dass dann auch ein Schulterschluss bei der Finanzierung erfolgen muss. Wir haben in der Studie berechnet, dass es bei dem Umfang des Investitionspakets des Bundes etwa 1 Milliarde Euro zusätzlich pro Jahr kosten wird, um pädagogische Fachkräfte zu beschäftigen. Ja, also diese Frage, wer beteiligt sich wie an der Finanzierung, die ist ganz zentral. Und dann muss man natürlich auch einen Plan dafür entwickeln, wo angesichts schon eines akuten Lehrermangels, den wir heute ja haben an Grundschulen und auch eines absehbaren Mangels an Erzieherinnen, wo diese Fachkräfte dann herkommen sollen.
Hm. Haben Sie eine Idee, wenn Sie schon den Plan fordern?
Also das ist ein Dreischritt, der hier erforderlich ist. Zum Ersten braucht es ein klares pädagogisches Konzept. Wir haben ja momentan einen echten Flickenteppich. In unserer Modellrechnung unterstellen wir, weil sich das pädagogisch als wirksam erwiesen hat, eine anteilige Beteiligung auch von Lehrkräften im außerunterrichtlichen Ganztag. Ja, also wir sagen, dass zumindest die Hälfte der zusätzlichen Zeit, die über den Unterricht hinaus Kinder im Ganztag sind, auch sie da von studierten Lehrkräften begleitet werden sollen. Das ist erstmal die Grundlage. Wir brauchen einen Plan dafür, Standards, wenn man so will, dafür, welche pädagogischen Professionen hier zum Einsatz kommen sollen. Erst dann kann ich planen. Bislang haben wir keine systematischen Planungsgrundlagen, wo etwa der Ausbau von Ganztagsgrundschulen einbezogen wird in den Fachkräftebedarf von Erzieherinnen und für Lehrkräfte. Das ist also die Grundlage. Wir brauchen eine solide Planung und dann wird es natürlich auf dieser Basis auch darum gehen müssen, die Ausbildungskapazitäten an den lehrerbildenden Hochschulen und auch an den Erzieherfachschulen entsprechend aufzustocken.
Dass Lehrerinnen und Lehrer im Ganztag eingesetzt werden sollen, das sagen Sie jetzt so. Dahinter steht natürlich implizit der Gedanke, dass das eben nicht nur Betreuung ist, sondern ein pädagogisches Angebot, dieser Ganztag. Aber die Realität sieht ja momentan doch noch ganz anders aus. Bislang sprechen wir von Ganztagsbetreuung und nicht von Ganztagsangebot, oder?
Es ist richtig, da gibt es Zielkonflikte und Debatten, die in unterschiedlicher Weise geführt werden, je nachdem, aus welcher Perspektive man darauf blickt. Aus Elternsicht, das haben uns Umfragen gezeigt, die wir selber durchgeführt haben, ergibt sich dieser Widerspruch eigentlich nicht. Eltern wollen ganz klar eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder, damit sie, was ja heute oft Notwendigkeit ist, auch berufstätig sein können und ihr Stundenpensum aufstocken können. Sie wollen aber gleichzeitig auch gute Entwicklungschancen und eine gezielte Förderung für ihre Kinder. Insofern ist es an der Politik, entsprechende Angebote bereitzustellen, die diesen vermeintlichen Widerspruch auflösen, wo eben beides möglich ist. Und es geht hier wohlgemerkt nicht darum, mehr Unterricht zu machen außerhalb des klassischen Fachunterrichts für die Kinder, die es benötigen, gezielte fachbezogene Förderungsmaßnahmen anzubieten. Also das, was Eltern sonst oft privat bezahlen müssen in Form von Nachhilfe etwa, aber auch ganz andere Lernchancen anzubieten. Also projektorientiertes Lernen, Angebote, in denen die Schülerpartizipation und das Autonomieerleben großgeschrieben wird. Das ist gerade die Stärke des Ganztags. Und das ist auch die Stärke der Kinder- und Jugendhilfe, die hier vielfältige Angebote beisteuern kann. Darin liegt auch eine Chance des vom Bund jetzt angekündigten Weges, diesen Rechtsanspruch über das Sozialgesetzbuch zu lösen. Denn dann ist es rechtlich gesprochen eine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe.
Mhm. Gut, jetzt nochmal Geld. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Also der Bund darf jetzt Geld zahlen, darf Geld für solche Aufgaben geben. Sind Sie da wirklich optimistisch, dass das auch passiert? Weil nach einigen Jahren, in denen es eben so aussah, dass Geld des Bundes irgendwie praktisch alle Probleme im Bildungsbereich lösen könnte, wenn sie denn nur dürften, ist mein Eindruck, jetzt gerade stehen die Zeichen in Richtung, die fetten Jahre sind vorbei. Das zeigt uns ja schon der geplante Haushalt, der in der vergangenen Woche vorgestellt wurde, in der sogar Kürzungen im Bildungsbereich vorsieht. Sind Sie optimistisch?
Ja, ich bin optimistisch aus zwei Gründen. Zum einen hat unsere Modellrechnung nun ja gezeigt, dass es gerade in Zeiten, wo die Mittel knapper werden, doppelt darauf ankommt, dass das Geld gut investiert ist. Und hier zeigen unsere Berechnungen ganz klar, es geht hier nicht um zusätzliche Kosten, sondern es geht um eine echte Investition, die bereits nach 7 Jahren erste Überschüsse für den Staatshaushalt generiert und sich nach 17 Jahren amortisiert hat. Hier ist also wirklich ein Ertrag drin. Wichtig ist nur, und das ist der zweite Aspekt, dass diese Erträge genauso fair über die staatlichen Ebenen verteilt werden. Was nicht passieren darf, ist, dass Kommunen auf den laufenden Kosten für das zusätzliche Personal alleine sitzen bleiben, aber von den steigenden Steuereinnahmen, die wir dann erwarten, und von den gesunkenen Ausgaben für Sozialtransfers am Ende nicht auch profitieren. Das ist also die eigentliche große Frage im Hintergrund, hier zu einem fairen Lastenausgleich zu kommen und auch genügend Mittel bereitzustellen, die den Kommunen einen solchen Ausbau ermöglichen, dann bin ich sicher, kann es auch zu einer Einigung kommen.
Sagt Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung. Mit ihm habe ich gesprochen über den Ausbau des Ganztags in Deutschland. Herr Zorn, haben Sie herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Schulz.
Sie hören den Deutschlandfunk und hier ist Campus und Karriere. Seit Wochen protestieren Schülerinnen und Schüler gegen den menschgemachten Klimawandel, und zwar überall auf der Welt, auch in Deutschland. Nur anstatt jetzt über Klimaschutz zu reden, wird überall immer nur über diese Frage diskutiert. Schule schwänzen fürs Klima, darf man das? Wenig gefragt wurden bislang interessanterweise die Protestierenden selbst, also die Schülerinnen und Schüler. Vielleicht auch deswegen, weil man denen, wenn nicht allen, dann doch den meisten implizit irgendwie unterstellt hat, denen geht es doch eigentlich nicht ums Klima, als vielmehr um die schöne, freie Zeit. Könnte man denken, stimmt nur nicht. Das hat jetzt eine Studie der Uni Konstanz ergeben. Thomas Wagner hat sie gelesen.
Konstanz am Bodensee. Über 1000 Mädchen und Jungen, mehrere Schulen brüllen sich ihren Unmut aus dem Leib. Die Politik tue viel zu wenig, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Ähnliches hört man zur selben Stunde quer durch die Republik. Kollektives Schuleschwänzen zwischen Hamburg und Konstanz.
Das ist eben genau das, was wir nicht finden und genau der Beitrag, den wir leisten wollen zu dieser unsäglichen Debatte ums Schulschwänzen.
So Professor Sebastian Koos, Organisationsforscher an der Universität Konstanz. Er ist mit seinem Team der Protestbewegung Fridays for Future wissenschaftlich auf den Grund gegangen, hat hunderte Schülerinnen und Schüler darüber befragt, warum sie sich an den Demos beteiligen.
In unserer Befragung kommt eben gar nicht raus, dass die Leute die Schule schwänzen wollen. An die 90% haben gesagt, für sie ist es keine gute Möglichkeit, die Schule zu schwänzen. Warum sollten die Schüler lügen? Ich glaube, wenn sie gefragt werden, macht es Spaß, die Schule zu schwänzen, dann würden sie ja auch ja sagen, wenn man sie darauf anspricht. Das heißt, maximal 10% sind bei diesen Protesten dabei gewesen, um die Schule zu schwänzen, um hier sich frei zu nehmen.
Im Umkehrschluss heißt das, 90% der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben tatsächlich die Inhalte der Proteste im Fokus, nämlich den Klimawandel, und dass zu wenig dagegen getan werde. Überraschend, die Mehrheit der Mädchen und Jungen, die sich vom Klassenzimmer zur Demo begeben, zeigen sich in der Konstanzer Befragung überaus gut informiert über die Prozesse rund um den Klimawandel.
Wir haben das auch erfragt und haben eben gefunden, dass die meisten Schüler sich vorab schon über Nachhaltigkeit unabhängig von dieser Bewegung informiert hatten. Lediglich 10% der Schüler gaben an, dass sie sich erst nach Aufkommen dieser Bewegung mit dem Klimawandel stärker auseinandergesetzt haben und darüber auch stärker informiert haben.
Und damit sei, so der Konstanzer Sozialwissenschaftler Sebastian Koos, ein altes Vorurteil widerlegt, nämlich dass Jugendliche und junge Erwachsene sich kaum für Politik interessierten. Das Gegenteil ist nach der Konstanzer Studie der Fall.
Aufgrund unserer Daten waren wir sehr überrascht zu sehen, dass viele der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vorher schon politisch aktiv waren. 40% berichten, dass sie schon vorher mal auf Demonstrationen waren, die eben jetzt nichts mit den Fridays for Future zu tun hatten. Und auch knapp 40% der Schülerinnen und Schüler berichten, dass sie schon mal Aufrufe oder Petitionen unterschrieben haben. Das zeigt, dass doch einige schon sich politisch engagiert haben und auch politisch interessiert sind.
Schule schwänzen für ein besseres Klima, für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Umweltschutz. Die protestierenden Schüler meinen es zum einen ernst mit ihrem Anliegen. Sie sind bereit, sich politisch zu engagieren. Aber, und auch das zeigt die Konstanzer Studie, sie bedienen sich im Vergleich zur Elterngeneration ganz anderer, neuer Methoden, um sich zu informieren und zu organisieren. Sebastian Koos.
Die Schüler mobilisieren sich sehr stark über soziale Netzwerke. 75% der Schüler geben an, dass sie den Aufruf über soziale Netzwerke empfangen haben. 60% über Freunde oder ich glaube an die 50% über die Schule. Also diese sozialen Netzwerke spielen eine sehr große Rolle.
Aus den Antworten der Schüler lesen die Konstanzer Sozialforscher auch heraus, dass gerade Jugendliche und junge Erwachsene sehr viel weniger bereit sind als Ältere, sich in Sachen Umwelt- und Klimaschutz auf Kompromisse einzulassen, beispielsweise Arbeitsplätze in der Kohleindustrie gegen den CO2-Gehalt der Atmosphäre auszuspielen. Sebastian Koos.
Sie können das vielleicht auch noch viel unverbauter wahrnehmen als wir Erwachsene, die in den Alltagszwängen, auch in den ökonomischen und beruflichen Zwängen drinstecken.
Solange sich nichts ändern wird, werden wir hier weiter stehen und demonstrieren. Und grundsätzlich so lange, bis sich was verändert.
Die Stimmen einer Schülerdemo vom Bodensee deuten darauf hin, die Fridays for Future-Proteste werden noch eine Weile lang anhalten. Eine Prognose, die auch der Konstanzer Forscher Sebastian Koos aus der Umfrage herausliest.
Diese jungen Menschen, die sich jetzt politisiert haben, die werden auch in Zukunft sicherlich ihr Mitspracherecht einfordern und Politik gestalten wollen.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Gerade ging es um die Schülerstreiks zum Thema Klima. Und jetzt geht es zu Studierendenprotesten ins Ausland, und zwar nach Albanien.
Campus und Karriere. International.
Im Dezember wurde in Albanien protestiert, wochenlang. Studierende gingen zu Tausenden auf die Straße gegen die extrem hohen Gebühren, gegen die teils unerträgliche Wohnsituation und nicht zuletzt gegen die Korruption im Bildungsbereich, beziehungsweise für mehr Mitbestimmung der Studierenden. Denn die wollten nicht länger mit ansehen, wie ihre Gelder regelmäßig zweckentfremdet wurden. Jetzt, einige Monate später, zeigt sich, die Proteste haben gewirkt. Srdjan Govidarica berichtet.
Ein Studentenwohnheim in Shkodra im Norden Albaniens. Das Gebäude ist im guten Zustand, versprüht aber den Charme eines Krankenhauses aus vergangenen Zeiten. Lange, karge Gänge gehen vom Treppenhaus ab, ein Viererzimmer folgt auf das nächste. Das Wohnheim ist ein reines Frauenwohnheim, insgesamt 115 Studentinnen leben hier. Eine von ihnen ist die 21-jährige Ediola. Ich lebe seit 6 Jahren in Wohnheimen. 3 Jahre habe ich während des Gymnasiums in einem Internat gelebt und seit 3 Jahren lebe ich hier. Im Vergleich zu den Bedingungen im Schülerinternat ist es hier viel besser. Hier können wir zum Beispiel selbst kochen und wenn etwas nicht stimmt, wird uns geholfen. Ediola studiert Wirtschaft und Tourismus und wohnt hier in einem kleinen Zimmer mit 2 Hochbetten. Theoretisch könnten hier 4 Studentinnen unterkommen, weil das Wohnheim aber nicht ausgelastet ist, werden die Zimmer zurzeit nur doppelt belegt. Eine Heizung gibt es nicht, stattdessen wärmen sich die Studentinnen mit nicht besonders sicher wirkenden Geräten, deren glühende Heizspiralen offen liegen. Es gibt Gemeinschaftsduschen und Plumpsklos. Auch wenn der Komfort zu wünschen übrig lässt, für 300 Euro im Jahr inklusive freies WLAN findet Ediola nichts anderes, wo sie wohnen könnte. Es gibt andere Möglichkeiten. Man kann eine Wohnung in der Stadt mieten. Aber die Wohnbedingungen dort sind nicht sehr gut und die Mieten sind sehr teuer. Hier können wir uns die Miete leisten und die Wohnbedingungen sind gut. Ja. Die Zustände in den Wohnheimen waren einer der Gründe für die Studierendenproteste, die Albanien im Dezember in Aufruhr versetzt haben. In der Hauptstadt Tirana gingen an manchen Tagen Zehntausende Studierende auf die Straße. Sie hatten konkrete Forderungen. Neben einer besseren Wohnsituation wollten sie erreichen, dass die Studiengebühren halbiert werden. Außerdem mehr Mitsprache im Universitätsbetrieb. Mit ihren Forderungen trafen die Studierenden den Nerv vieler Albaner, auch in der Politik. Erion Vela ist Bürgermeister der Hauptstadt Tirana. Der 39-jährige Politiker der regierenden Sozialisten war vor gar nicht langer Zeit selbst noch Student. Warum muss ein Dekan oder ein Rektor einen kugelsicheren Mercedes fahren? Die Studierenden waren zu Recht frustriert, weil sie Gebühren an Universitäten bezahlt haben und ihr Geld hauptsächlich für das Luxusleben dicker Fische ausgegeben wurde. Das ist nicht fair. Belint Kelinci ist Vorsitzender der Jugendorganisation der Oppositionellen Demokraten. Er stellt die Proteste der Studierenden in einen größeren Zusammenhang.
The students in the streets were protesting, asking for a European Albania.
Die Studenten haben protestiert, weil sie für ein europäisches Albanien eintreten. Wir sind mitten in Europa, geografisch gesehen, aber wir sind so weit von Europa entfernt, wenn es um Standards geht. Es ist Zeit für einen großen Wechsel in Albanien und es ist Zeit, dass die Jugend diesen Wechsel bringt. Die Proteste haben inzwischen Früchte getragen. Die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama hat fast alle Forderungen der Studierenden erfüllt. Die Studiengebühren für öffentliche Universitäten sind von durchschnittlich ca. 260 auf umgerechnet 120 Euro mehr als halbiert worden. Besonders gute oder bedürftige Studenten sollen staatliche Stipendien bekommen. Auch die Wohnsituation in den Studentenheimen soll verbessert werden. Erste Renovierungsarbeiten laufen bereits. Dennoch gibt es noch unerfüllte Wünsche der Studierenden. Matthäus Sokoli, Germanistikstudent aus Shkodra, wünscht sich etwa einen Studentenausweis mit entsprechenden Vergünstigungen. So etwas gibt es in Albanien noch nicht.
Selbst ich bin auch in Deutschland gewesen als Student Erasmus. Ein Student, wer hat einen Studentenausweis? Er kann zum Beispiel in einem Bad zu schwimmen, zum Beispiel kostet 2 Euro. Hier, wenn ich in einem Bad schwimme, ich kann 10 Euro bezahlen. Das ist sehr teuer.
Im Studentenwohnheim in Shkodra zeigt uns die 21-jährige Ediola die Waschküche, die sie und ihre Kommilitoninnen kostenlos nutzen können. Ob es sie nicht stört, ihr kleines Zimmer mit einer anderen Studentin teilen zu müssen? Ediola beantwortet die Frage mit einem breiten Lächeln. Das Problem ist bei mir sehr einfach gelöst. Wir sind Zwillinge.
Das war Campus und Karriere für heute. Hier geht's gleich weiter, wie immer mit Corso, Kunst und Pop. Und dort übernimmt dann mein Kollege Achim Hahn und bei ihm geht's unter anderem um die Bonner Ausstellung Stereotypen jenseits der Geschlechtergrenzen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.